Waldsassen liegt mitten in Europa, nämlich an der bayerisch-tschechischen Grenze. Trotzdem galt es bis 1989 als das Ende der westlichen Welt. Nach dem europäischen Urknall, nämlich dem Fall des Eisernen Vorhangs, lag es wieder im Zentrum des Kontinents, aber seine Urigkeit hat sich die Region bewahrt. Von hier stammt auch der Autor Werner Fritsch, der in seinen Büchern die verschwindende Seele dieser Urregion im Herzen Europas festschreibt. Iris Riedel hat sich mit ihm zum Gespräch und zu einer kurzen Lesung getroffen. Die Sendung ist eine Wiederholung aus dem Dezember 2009.
Kleinen Örtchen nahe der tschechisch-bayerischen Grenze, also nahe Cheb, eigentlich nur 10 Kilometer entfernt.
Ja, genau.
Und sind dadurch auch ganz verbunden mit Tschechien, aber vor allen Dingen auf dem Hof, wo sie aufgewachsen sind, ein altes
Sägemühle,
wenn ich das richtig verstanden
das
habe.
Das ist ja eine Sägemühle, Händelmühle genannt, bei dem Kirchdorf Wondreb. Und dort, das ist ein Einödhof, war ein alter Knecht, dessen Mutter aus Falkenau, Sokolov, kam und der Vater aus Waldsassen. Und der in diesem Fraischgebiet aufgewachsen ist, also zwischen Bayern und Böhmen, und auch immer von der Urmutter erzählt hat, das waren seine böhmischen Vorfahren, und diese ganzen Welterschaffungsmythen und alten Geschichten, die hat er von seinen böhmischen Urmüttern mitgebracht und uns Kinder immer fasziniert mit seinen Erzählungen, und das ist sicher der Grundstock für mein literarisches Schreiben gewesen. Es hat mich immer weiter fasziniert, und als ich später Philosophie und Ethnologie studiert habe, habe ich gemerkt, wie interessant dieses Denken dieses Mannes ist, dass es ein magisches Bewusstsein ist, wie man es in Afrika bei den Dogon findet oder im Regenwald in Südamerika bei den Indianern. Und dann fand ich, dass in der Mitte von Mitteleuropa quasi solche Formen des Denkens sich noch gehalten haben, so spannend, dass ich daraus diesen meinen Roman Cherubim gemacht habe.
Was sind das für Strukturen des Denkens?
Ja, das sind magische Verknüpfungen, die jetzt natürlich nicht so unseren Logiken entsprechen. Also wenn wir jetzt weiß sagen, dann wissen wir, dass dann schwarz kommen muss. Oder wenn wir Plus sagen, wissen wir, dass Minus kommen muss. Aber dort ist es einfach, man weiß nicht, was nach Weiß kommt. Also das sind ganz offene, neue, jeweils der Situation angepasste Formen des öffnenden Denkens, des offenen Denkens, das sich unserer Logik entzieht. Und das hat sich eben quasi am Ende der westlichen Welt, was das ja damals war, so gehalten, also haben sich Strukturen bewahrt, die lange ausgestorben sind im Rest Deutschlands. Es gibt auch ein Buch zur deutschen oder vor allem bayerischen Sprache. Darin wird belegt, dass in meinem Roman Cherubim Worte verschriftet sind, die 1000 Jahre nicht mehr in Schrift aufgetaucht sind. Also Worte wie falzen für zusammenschlagen, also jemanden zusammenfalten. Das sind ganz alte mittelalterliche Wendungen, die sich dort noch bewahrt haben.
Sie sind ja ein Tscheche, nicht nur geografisch, sondern auch literarisch, wie Sie jetzt schon dargelegt haben. Und Sie hat das auch weiterhin beschäftigt. Also zum Beispiel mit Schweig haben Sie sich ja beschäftigt.
Ich habe ein Stück geschrieben, das Schweig-Fragezeichen heißt, und wo ich auch noch einmal versucht habe, das Schweig-Prinzip mit diesem Parzival-Element, das bei Wenzel da ist, zu verbinden. Habe dann noch zwei andere Figuren, eine Roma, die 6 Jahre Auschwitz überlebt hat und mit der ich auch Gespräche geführt habe und ein Theaterstück und einen Film gemacht habe. Und mit diesen drei Figuren habe ich das Schweig-Prinzip sozusagen dargelegt. Und eine davon ist diese parzivalhafte Ebene von Wenzel. Eine ist diese schalkhafte Ebene des Häckslers, das ist die dritte Figur. Und dann eben nochmal diese Roma, die natürlich auch viele Courage-Elemente hat, die von Schweig, mit Schweig korrespondieren, sagen wir so.
Das heißt, Schweig teilt sich in drei Personen
auf. In drei Personen auf, ja.
Das, ja. Und dann ging es weiter mit einem Lesebuch über Böhmen, ein Porträt.
So, sagen wir mal, 93, 94 sind wir da viel in Böhmen herumgefahren, also in ganz Böhmen. Kofferraum voller Bücher und haben da die ganzen Orte aufgesucht, wo wir irgendwelche Dichter gelesen haben. Und an der Berunka sind wir gewesen und sind am Ufer gelegen und haben genau gemerkt, aha, diese Akazie, die jetzt hier steht, ist die Akazie, die im Buch vorkommt. Und dann die Fährfrau und diese ganzen Geschichten, das hat uns sehr, sehr berührt.
Daraus ist eben nicht nur dieses Lesebuch entstanden oder dieses Porträt, sondern eben auch dann das Nachwort in Anführungszeichen zu einem tausendseitigen Sammelroman Band, der jetzt in Surkamp erschienen ist. Und da wollte ich Sie bitten, ob Sie uns nochmal ein Stück daraus lesen können.
Gerne. Mein Gott ist Dionysos, in Böhmen unterwegs zu Bohumil Hrabal. Dies Leben ist schön, zum Verrücktwerden schön. Nicht, dass es so ist, aber ich sehe es so, Bohumil Hrabal. Erste Station, die Kindheit, das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Während der heißesten Tage des Jahres, um Maria Himmelfahrt anno 1993, brechen wir, durch einen Brief Siegfried Unsels ermutigt, von der Händelmühle aus auf. Von diesseits des ehemaligen eisernen Vorhangs, vom Ende der ehemaligen westlichen Welt also, um Bohumil Hrabal, den König der tschechischen Prosa, meine Nachbarn auf der Gegenlandkarte des Geistes im nahen Böhmen zu besuchen. Fahrten wie diese, den Kofferraum des englischroten alten Mercedes voller Bücher, sind inzwischen für uns Tradition. Meine Frau Uta Ackermann und ich hatten auf unserer Hochzeitsreise beschlossen, für den Inselverlag ein Reiselesebuch Böhmen herauszugeben. So fuhren wir über Jahre quer durch Böhmen, im Kofferraum Bücher von Autoren, die im jeweiligen Landstrich geboren wurden, die dort gelebt oder geschrieben oder auch nur die jeweilige Gegend beschrieben hatten. Wir lasen, schauten, verglichen Gelesenes und Angeschautes, wanderten, schwammen, filmten, fotografierten, notierten, quartierten uns irgendwo ein, aßen Teppler Jedler und tranken Budweiser oder Pilsner Urquell und so weiter und so weit fort. Wer wird je, so dachten wir damals, wenn Bohumil Hrabal einmal tot ist, erzählen, wie vor dem Gewitterregen das Gras riecht in Böhmen, wie der Wind in die Bäume fährt und das Silbergrau aus den Kronen steht. Und wer wird, wenn Bohumil Hrabal einmal tot ist, je erzählen, wie das Gelb des Getreides übersetzt wird in das Gold der Blitzbäume und wie das Schwarz des Himmels übersetzt wird in Raben im Gegenlicht. Zweite Station, Lachen in der Badewanne. In der ersten Nacht auf unserer Reise zu Bohumil Hrabal, in der Stadt Nymburk am Ufer der Elbe, lese ich in der Badewanne, aus der ich, immer wieder heißes Wasser, aus uralten Messinghähnen nachfließen lassend, nicht eher komme, bis ich habe den englischen König bedient, zu Ende gelesen habe. Siegfried Unsel, der wusste, dass die literarische Landschaft von Bohumil Hrabals Böhmen in diesem Roman an die Meine der nördlichen Oberpfalz grenzt, hatte mir dieses Buch geschickt. So habe ich selten beim Lesen lachen müssen, außer bei Don Quixote in der Übersetzung von Ludwig Tieck. Uta, die schon im Bett liegt, wird von meinen wilden Lachern immer wieder jäh aus dem Schlaf gerissen, fährt hoch und fragt mit traumumflorter sanfter Stimme, was ist? Was hast du gesagt?